Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duer und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast war mal eine Frau, ohne es zu wissen, und nutzt seine Improvisationskunst für etwas ganz Wichtiges. Herzlich willkommen, Alexis Cara. Alexis Cara ist ja dein eingetragener Künstlername. Und dann müsste ich mal ganz kurz als allererstes hier vor allen Leuten klären, wie heißt du richtig von Geburt her?
Ach so, mein eigentlicher Nachname ist ein griechischer Name und der ist ein bisschen kompliziert zum Aussprechen. Der heißt Karahiohiu. Und das ist, glaube ich, 1 bis 1,5 Silben für die meisten Menschen zu viel. Und dann merkt man, wie Leute sich bemühen, netterweise das richtig auszusprechen. Und mir ist es immer unangenehm, Leuten Ungemach zu machen. Also habe ich es ihnen irgendwann auf Kara gekürzt und benutze es fast überall, außer bei ganz offiziellen Sachen. Also wenn ich irgendwie eine Stadt schreibe oder irgendwo was Juristisches oder so, dann muss ich meinen normalen Nachnamen nehmen. Wobei der Künstlername auch im Pass steht. Ja. Meine Kinder hätten den gern, meine Frau auch, aber es ist eben nur ein Künstlername. Und,
keine eingetragene Marke. Ja. Aber wie kann ich mir das im Pass vorstellen? Bei mir steht ja mein Nachname und dann steht da Geburtsname, also mein Mädchenname quasi. Ist dann bei dir Geburtsname dann dein...
Da muss man ein bisschen ausholen. Also Geburtsname und Mädchenname ist bei mir das Gleiche, ist nämlich Alexis. Mädchenname kann ich dir gleich was erzählen. Und es steht hinten drauf noch die Option Künstlername.
Ach, das steht hinten drauf?
Bei dem, ja, genau. Und Mädchenname ist insofern ganz witzig, als das... Alexis ein griechischer Männername ist, aber in den USA, die Amerikaner sind ja ein bisschen lockerer, was sowas angeht, ist es ein primär ein Frauenname. Und irgendwann in den 80ern hat mal eine Dame offensichtlich ein bisschen viel Denver Clan geguckt und deshalb hat sich dann was in meinem Leben ergeben, was ganz lustig ist. Ich habe nämlich nie was vom Bund gehört. Die haben sich nie gemeldet. Und während alle meine Kumpels und Schulfreunde und sonst wie irgendwie Zivildienst oder Wehrdienst gemacht haben, habe ich niemals auch nur hier so eine Ladung zur einmal unten Ding-Dong, jetzt lachen, husten, so bekommen. Und deshalb war ich da nie. Und dann habe ich auch nie gewusst, warum. Und dann dachte ich vielleicht, na gut, ich bin Drittgeborener, vielleicht weil ich 2 ältere Brüder habe. Aber so richtig schlau geworden raus bin ich auch nicht. Und wirklich so richtig interessiert hat es mich auch nicht. Und bei einer gemeinsamen Reise mit Freunden nach Israel hat dann eine Freundin bei mir festgestellt, dass im Reisepass, im Perso steht das nämlich nicht, aber im Reisepass steht das Geschlecht. Und da stand bei mir unter Geschlecht und das Sex F.
Oh, weiblich.
Und dann dachte ich, wow. Das ging ja schnell. Und damit war ich eine Frau. So. Ich habe dann irgendwann mal auch meiner Frau gesagt, dass sie in Wirklichkeit eine Lesbe ist, ohne es zu wissen. Auf jeden Fall habe ich dann auch geahnt, dass das natürlich der Grund ist, dass sie mich nie gezogen haben. Und dann habe ich irgendwann einen neuen Reisepass gebraucht und habe die dann gebeten, aufs richtige Geschlecht zu achten und wurde dann von der Verwaltungs-Uschi angepflaumt, das machen wir immer. Und ab da stimmte es dann. Aber da war ich dann auch zu alt, um noch gezogen werden zu können.
Hast du den alten Ausweis noch? Also man darf die ja eigentlich behalten, die alten Reisepässe. Hast du den behalten?
Ich glaube, der liegt irgendwo zu Hause rum, ja.
Ich finde, das ist großartig, so kostengünstig eine Alternative zu haben.
Also, ja, nicht nur eine Alternative, das waren jetzt 2 Transitions, die der Staat bezahlt hat. Und das ist ja sonst viel teurer. Also meine Krankenkasse hatte ich ja so gesagt. Einmal hin, einmal zurück oder so.
Aber hallo, okay.
Ich habe schon mal überlegt, meine Autobiografie ist vielleicht meine Jahre als Frau oder sowas, keine Ahnung.
Das ist ein guter Titel für dein Buch dann.
Ja.
Meine Jahre als Frau. Das heißt, das wäre dann was gewesen. Wann hast du den Reisepass bekommen? Wie lange warst du eine Frau?
Ungefähr? Ich war 2-mal eine Frau. Beim nächsten Reisepass war ich dann nochmal eine Frau und hatte da gar nicht dran gedacht, beim Bescheid sagen zu können. Und dann beim Übernächsten, ich glaube, ich habe ja irgendwas zwischen 16, 17 war ich, glaube ich. Und dann irgendwann, weiß ich gar nicht, wie lange halten die Dinger? 10 Jahre?
Ich glaube, 10 Jahre oder so mindestens.
Ja. Dann war ich irgendwann so Anfang 40.
Ja, also ich würde mal sagen, fast schon länger eine Frau als ein Mann.
Das ist jetzt sehr charmant. Nein, das ist nicht.
Okay, na gut. Stimmt es eigentlich, dass du Jurist bist?
Ja. Naja, also sagen wir so, ich hab Jura studiert und habe ein Staatsexamen abgelegt, ja.
Das erste, ne?
Das erste, und ich habe dann ein Referendariat gemacht und dann hat sich, aber ich wollte ja sowieso immer Schauspieler sein, dann haben sich zu der Zeit irgendwie die Jobs so gehäuft, dass ich dann so mit der linken Backe versucht habe zu lernen und das ging gar nicht. Und dann habe ich das zweite auch dann mir geschenkt.
Wieso hast du dich dazu entschieden, Jura zu studieren, wenn dein Wunsch eigentlich war, Schauspieler zu werden?
Na, ich hatte von Anfang an immer so ein bisschen die Angst, mich da auf eine Sache voll zu konzentrieren. Also man kann mich ganz völlig zu Recht einen Riesenschisser nennen. Ich wollte irgendwie was Sichereres haben und habe angefangen, in Hildesheim Kulturpädagogik zu studieren. Das hat damals Werbung gemacht, dass es sehr praxisorientiert, aber auch wissenschaftlich ist. Und dann habe ich nochmal 2 Semester, also habe ich sehr schnell abgebrochen, weil ich merkte, dass das nichts ist. Das ist für mich nicht das Richtige gewesen. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich jetzt nochmal ein bisschen Germanistik, dann habe ich wenigstens einen Abschluss. Und dann musste ich irgendwie plötzlich mittelhochdeutsche Vokabeln auswendig lernen und saß da vor einem Professor bei Vokabeltest. Und dann dachte ich mir, nee, ich hatte in der Schule Latein, Englisch, Französisch, Italienisch, noch einen Vokabeltest und ich sterbe. Dann bin ich da auch raus und dann habe ich mich beworben für Psychologie und für Jura und war ein paar Monate in Asien und habe dann nur in Asien irgendwann erfahren, dass ich keinen Platz für Psychologie bekommen habe. Und als ich zurückkam, habe ich dann erfahren, dass ich eine Woche vorher übrigens einen Platz für Jura bekommen habe. Das war so zweite Wahl von, da machst du das eben mal so, ziehst es schnell durch, dann ist gut. Habe ich mir das damals gedacht. Genau, und dann habe ich irgendwie da angefangen, Jura zu studieren, fand das auch lustig. Und
lustig?
Na, am das Anfang, ist ja spannend. Am Anfang habe ich das nicht ernst genommen und dann musste ich irgendwann doch anfangen, sehr viel zu lernen. Und das ist ja nun mal bei Jura so. Und ich war auch nie in dieser juristischen Denke gut. Dann irgendwie, ja, mich da sehr durchkämpfen müssen. Aber zeitgleich, das Erste, was ich im Vorlesungsverzeichnis, das war damals noch ein Buch, wenn ich das jetzt sage, komme mir vor, als wäre ich aus dem letzten Jahrtausend. Ich komme aus dem letzten Jahrtausend, egal. Also ich bin sehr alt. Und das Erste, wonach ich geguckt habe, ob es da Theater gibt. Und es gab in Göttingen das Top, das Theater im OP, das gibt es noch immer. Das ist ein super Theater gewesen. Ich war jetzt lange nicht da. Ich glaube, es ist immer noch gut für Studenten. Und deshalb habe ich in meiner Studienzeit, glaube ich, 12 oder 14 Theaterstücke gespielt.
Auch Impro-Theater, ne?
Ja,
auch
zum Schluss erst. Zum Schluss Theater. Nee, aber vorher haben wir Sommernachtstraum und Leons und Lena und also Klassiker und alles mögliche Moderne gespielt. Und da habe ich ganz normal als Schauspieler gearbeitet und habe, ich glaube, sehr viel mehr Zeit in diesem Theater verbracht als im Vorlesungssaal.
Aber das ist ja spannend. Das heißt, gut auswendig lernen konntest du offensichtlich schon immer, weil wenn man so ein Jurastudium macht, wo man ja auch sehr viel auswendig lernen muss und zusätzlich auf der Bühne steht, wo man Text auswendig lernen muss, und dann auch noch hinkriegt, während des Jurastudiums nicht den Shakespeare-Text zu sagen und umgekehrt auf der Bühne die Jura-Vorlesung zu rezitieren. Ich würde mal sagen, du kannst ja sehr gut auswendig lernen. Fällt dir das leicht, Text auswendig zu lernen?
Das fällt mir immer dann leicht, wenn ich eine entsprechende Motivation habe. Wenn ich Spaß dran habe und ich Lust darauf habe, dann fällt mir das tatsächlich relativ leicht. Wenn es irgendwas ist, was ich ganz furchtbar finde. Also bei Jura ist es mir nicht leicht gefallen. Da musste ich schon ganz schön ranklotzen, um da durchzukommen.
Aber du hast das erste Staatsexamen. Herzlichen Glückwunsch. Also du hast es zumindest geschafft.
Ich darf mich jetzt Diplomjurist, glaube ich, ist das dann. Das wurde irgendwann ein bisschen aufgewertet. Ursprünglich war das erste Staatsexamen. Und daran sind ja die meisten Leute, die gescheitert sind, sind am ersten gescheitert. Und wenn man das dann schaffte, war das aber ohne das zweite früher quasi gar nichts wert. Und dann haben alle gesagt, das ist ja Quatsch, was soll denn das? Und dann haben sie es irgendwann ein bisschen aufgewertet und dann ist man irgendwann Diplomjurist geworden. Also.
Du hast gerade eben vorhin erwähnt, dass du mit Bastian Pastewka auf einer Schule warst.
Mhm.
Schule? Also so, weiß ich nicht, Gymnasium, Schule oder?
Ja, so, ja.
In so einer echte Schule.
Also wir waren nicht zusammen in der Baumschule, wenn du das meinst. Nein, wir haben zusammen Englisch-LK gehabt und waren zusammen in der Schule und haben auch zusammen Schultheater gespielt. Ja, und bei irgendwelchen Schulveranstaltungen, irgendwelchen Schulfesten oder sowas, da ja, waren wir immer lustig auf der Bühne. Aber wir haben zum Beispiel Herkules und die Stelle des Augiers von Dürrenmatt gespielt und gleichzeitig noch spät, nicht gleichzeitig, später haben wir West Side Story, das Musical, gespielt und haben auf der Bühne Quatsch gemacht, ja.
Wie war denn das mit euch beiden im Englisch-LK? Wie herausfordernd war das für deine Lehrerin oder deinen Lehrer? Also ich stelle mir gerade vor, wenn ich dich so hinter der Bühne wahrnehme, du bist ja ein sehr schneller Denker Und Leute, die schnell denken können, haben auch häufig die Qualität, dass sie sehr lustig sind, weil sie Dinge sehr schnell analysieren, erfassen und kreativ interpretieren. Und bei Bastian, den ich nur kurz damals kennengelernt habe, als er bei uns gespielt hat, habe ich ähnliche Qualitäten wahrgenommen. Habt ihr diese Qualitäten auch schon im Unterricht zutage gefördert? Oder hielt sich das da in Grenzen? Wart ihr nicht die Klassenclowns?
Also ein bisschen vielleicht, aber glaube ich nicht so wie, also wir hatten da keine Last One Laughing Unterrichtsstunden, wo wir versucht haben, möglichst irgendwie alle zum Lachen zu. Nee, gar nicht. Also wir waren ganz normale Schüler. Wir haben uns auf der Bühne in der Schule da ausgetobt. Wir hatten auch viel Spaß. Wir haben damals Hörspiele gehört, wie die Geisteskranken, wie drei Fragezeichen und sowas hatten mit sowas Spaß. Wie übrigens heute immer noch. Also das gibt's noch immer. Also wir treffen uns jetzt nächste Woche und dann werden wir wieder Hörspiele bequatschen.
Ihr sprecht Hörspiele?
Nee, das auch, aber das nur am Rande. Nee. Nein, aber Bastian ist ja wirklich ein ausgemachter Hörspielexperte. Er hat seinen Podcast Kein Mucks, wo er jeden Donnerstag in der, ich weiß gar nicht, glaube ich, 12.000. Staffel mittlerweile, es ist 5., 6., 7., alte Krimi-Schätze aus dem Radio meistens in Mono vorstellt und dann über die Sprecher, über die Entstehungsgeschichte und so was erzählt. Das kommt wahnsinnig gut an insgesamt und ich liebe das. Und Bastian und unser gemeinsamer Freund Mitski, wir sind so drei Freaks, was das angeht, weil wir uns, wenn wir da zusammensitzen, halt über Hörspiel unterhalten. Wobei Mitski und Bastian aber auch Experten sind, die hunderte von Namen runterrattern können. Und ich sag dann ab und zu, also hier der eine, der mit der, der hinter der Tür, der sagt irgendwann, hier, kein Zimt. Und dann kommen die sofort mit 12 Namen und ich weiß, keine Ahnung. Also die beiden sind die Experten, vor allen Dingen Bastian mit seinem Podcast. Mitski steht dem aber eigentlich nichts hinterher. Und wir haben in der Schule schon darüber gesprochen, aber das ist so das, worüber wir dann quatschen.
Habt ihr dann immer wieder Projekte zusammen gemacht? Also wenn ihr euch in der Schule so gut verstanden habt und euch ja jetzt offensichtlich immer noch so gut versteht und immer noch zusammen gewisse Projekte macht, wie meinetwegen Hörspiele bequatschen, trefft ihr euch dann privat oder ist es ein Projekt tatsächlich?
Nein, privat einfach nur. Privat. Wir das ist einfach uns nur so. Privat in Bonn und trinken einen, genau genommen keinen Millentee, wir trinken einen Kamillentee nach dem anderen. Und manchmal gönnen wir uns auch noch ein Wasser. Aber nee, das sind keine Projekte, das ist einfach okay. Nur so Quatschen. Also Projekte, ich habe bei Pastewka mal ganz kurz eine Tagesrolle gehabt und ich habe einmal mit Bastian noch mal eine Hörspiel-Sache gemacht. Das war ein Paul-Temple-Hörspiel. Das waren mehrere Leute auf der Bühne, wir haben alle Geräusche gemacht und gleichzeitig dieses Hörspiel gesprochen, also ein Live-Hörspiel auf der Bühne und damit waren wir auf Tour und beim WDR. Das hat riesen Spaß gemacht. Ansonsten haben die Projekte, die wir machen, erst recht mit Mitski, sich nie so groß überschnitten. Ja.
Du hast gesagt, dass du am Ende deines Studiums auch Impro-Theater gemacht hast. Und was fasziniert dich jetzt speziell am Improvisationstheater?
Also dazu gekommen bin ich tatsächlich aus ganz pragmatischen Gründen, denn wenn man fürs Examen im Jura lernt, hat man nicht so viel Zeit für andere Dinge. Und einige andere aus dieser Theater-Ecke hatten das für sich entdeckt und hatten überlegt, ob man das nicht mal machen könnte. Und da habe ich mitgemacht und dann haben wir die Göttinger Comedy Company gegründet, die es noch immer gibt als Comedy Company. Und ich dachte damals, naja, man kann dann immer noch schön spaßig auf der Bühne Dinge gemeinsam miteinander machen und sich da auf der Bühne austoben, aber es fallen die Proben weg. Also man trifft sich ab und zu, um zu üben, um zu trainieren, aber für Improvisieren kann man ja nicht proben in dem Sinne. Deshalb war das für mich am Anfang ganz pragmatisch, dass daraus dann so was geworden ist, dass ich dann bis heute beruflich mache, war mir natürlich damals nicht klar. Und dann einfach angefangen, ein bisschen für uns rumzukaspern, haben dann diese Comedy Company gegründet und hatten dann tatsächlich in einem Theater in Göttingen, das ist ein Programmkino heute, früher war es das Junge Theater, bevor das umzog in ein anderes Gebäude, und in diesem ehemaligen Jungen Theater haben wir dann über Jahre lang wirklich ausverkaufte Shows gehabt. Wir hatten natürlich eine gute Vernetzung in der Uni, deshalb sind viele Freunde und Bekannte gekommen und es war immer ausverkauft und wir waren total verwöhnt, wir dachten, das ist ja prima, das ist ja ganz, ganz einfach, das ist ja immer. Und das hat uns mega Spaß gemacht und das sind nach wie vor gute Freunde und von da bin ich dann aber später zur Springmaus gegangen nach Bonn.
Du hast ja im Improvisationstheater nicht nur als Schauspieler auf der Bühne gestanden, sondern auch als Regisseur agiert und auch als Autor, richtig?
Naja, was heißt...
Weil meine Frage wäre nämlich jetzt dann, ja. Was macht denn bitteschön ein Regisseur mit einer Impro-Gruppe und was schreibt der Autor?
Es gibt keinen Autor und es gibt keinen Regisseur. Es sind alle, die beim Improvisieren mitmachen. In jeder Position. Also es gibt keine Regisseure und Autoren. Es entsteht ja durch das, was das Publikum vorgibt. Und dann wird gemeinsam auf der Bühne improvisiert. Und dann werden bestimmte Skills wie Achtsamkeit, Aufpassen auf andere, was sagt wer, wer ist wer, Acht gegeben. Und daraus entwickelt sich dann tatsächlich relativ frei, gemeinsam, möglichst gemeinsam eine Handlung. Das heißt, wir sind alle Autoren. Wir müssen uns alle dramaturgisch Gedanken machen, was jetzt passt oder was jetzt vielleicht auch nicht passt. Und wie bei einer musikalischen Bluesband zum Beispiel, spielt man sich irgendwie aufeinander ein und dann weiß jeder, wenn jetzt der da irgendwie Lust hat auf ein Solo, dann merkt man das und dann spielt er das und dann lässt man ihn auch durch und so. Und so gibt man sich eben gegenseitig Raum und hat ein paar Basisregeln, mit denen man quasi operiert, aber ansonsten ist alles frei improvisiert.
Was wäre das für eine Basisregel? Welche Basisregeln gibt es da?
Naja, also ähnlich wie bei der Musik, da gibt es so Takte und Rhythmen und Blues-Schema und sowas. Und die Basisregeln beim Improvisieren sind, dass man zum Beispiel eine grundsätzlich positive Haltung allen Vorschlägen gegenüber hat, dass man nichts abwiegelt, dass man innerlich konstruktiv zu allen Dingen erstmal Ja sagt, was bei vielen Menschen nicht die natürliche Verhaltensweise ist, weil sie nicht blöd sind, sondern weil sie Dinge, die sie nicht kennen, sehr vorsichtig handhaben und eher zurückhaltend sind. Und deshalb muss man das üben. Und dazu kommen dann Achtsamkeit und auf das achten, was andere sagen und Dinge als Angebot erkennen und selber auch sich klar machen, dass das, was man macht, nicht nur irgendwie so dahingemacht ist, sondern von anderen auch als Angebot wahrgenommen werden kann, daraus mehr zu machen im Hinblick auf die weitere Entwicklung. Das sind ein paar Basisregeln. Eine wichtige Basisregel zum Beispiel ist die, dass man versucht, seinen Mitspielern es möglichst leicht zu machen.
Also den Übergang.
Nicht den Übergang, das Spiel, wenn ich merke, da liegt was Lustiges in der Luft, dann kann ich auch eine wunderbare Vorlage geben, damit die Pointe mein Mitspieler hat. Und dann, oder wenn ich merke, es entwickelt sich in eine bestimmte Richtung, kann ich darauf hinarbeiten, es ihm möglichst leicht zu machen, ihr möglichst leicht zu machen. Und wenn auf der Bühne alle so agieren, dann ist das eine sehr gute Zusammenarbeit.
Das klingt ja für mich so, als wäre das Improvisationstheater auch ganz wunderbar für die Persönlichkeitsentwicklung.
Im besten Falle ist es das, ja. Und viele Kolleginnen und Kollegen sehen das auch nicht nur als Form des Theaters, sondern als Lebenseinstellung. Und zum gewissen Rahmen tue ich das durchaus auch, ja. Und es wird auch in vielen anderen Bereichen genutzt mittlerweile. Also früher wurde das dann auch, irgendwann fing das an in Unternehmen ganz stark, zu Teambuilding oder auch in einzelnen Abteilungen, die miteinander klarkommen sollen oder verbessert klarkommen sollen, als Kommunikationstool einzusetzen, genauso wie in Transformationsprozessen, wenn Firmen mit anderen Firmen zusammenkommen, das Aufeinandertreffen möglichst harmonisch und konstruktiv zu gestalten. Mittlerweile findet das auch Eingang in den therapeutischen Kontext und wird in der Psychotherapie stark eingesetzt.
Da bist du auch aktiv?
Bin ich auch mittlerweile aktiv, ja, genau.
Das heißt, kommt dann eine Klinik, ein Arzt, ein Therapeut auf einen zu und sagt, so, wir haben hier folgendes Projekt, hättest du Lust, das zu unterstützen mit deinem Improvisationstalent, deiner Arbeit, dein Handwerk? Oder wie kommt sowas zustande? Also wie finden die einen, sodass man zusammenarbeiten kann?
Ja, das sind in der Regel tatsächlich relativ moderne und aufgeschlossene Leute, die sowas sich wünschen für ihre Institution. Das war zum Beispiel ein Direktor einer Psychiatrie in Göttingen, der über Umwege von mir erfahren und mich dann gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte für Pfleger und Ärzte. Und Ärztinnen und Pflegerinnen. Und dann habe ich tatsächlich dort Ärzte und Pflegeleute gecoacht.
Wie kann man sich das vorstellen? Sitzt ihr im Kreis und du sagst, du musst offen sein, du musst aufmerksam sein?
Nein, es gibt erstens natürlich ein paar Dinge, die man erklären muss, aber ganz grundsätzlich ist das beruht das meiste auf Machen. Also man macht gemeinsam sowohl kleine Übungen als auch Games bis hin nachher zum Theaterspielen. Das baut so ein bisschen aufeinander auf, je nachdem, wie man das gestaltet. Das macht ja jeder, wie er das selber für richtig hält. Jeder Coach hat da so seinen Stil. Und es geht schon darum, die Leute ins Machen zu kriegen. Und wenn die da Lust drauf haben und Spaß dran haben, dann merken sie, wie gewisse Dinge funktionieren. Und bei mir ist immer sehr wichtig, dass ich versuche, Sachen auch ein bisschen humorvoll zu gestalten, weil nach meiner Erfahrung alles, was mit Humor und mit Freude passiert, sich nicht nur, es macht nicht nur mehr Spaß, sondern es verankert sich auch fürs Lernen viel besser. Also man kann, wenn man Spaß hat bei den Dingen, die man tut, sich die Sachen viel besser merken und ganz anders verarbeiten, als wenn man das so PowerPoint-mäßig abliest und dann soll man es wissen. Und dann gibt es noch einen Psychiater, der auf mich zugekommen ist, der eine psychiatrische Tagesklinik hat. Und da habe ich ja angefangen, das zu machen mit Patientinnen und Patienten. Und jetzt kenne ich sozusagen ein bisschen die Perspektive der Therapeutin-Sicht und die der von Patienten und Patientinnen. Und mit denen arbeitet man dann nochmal ein bisschen anders. Aber das ist total spannend zu sehen, welche Form von Störungsfeldern es gibt und in welchen Bereichen das wo wie wirklich auch sehr gut funktioniert und wo es eher eine Herausforderung ist und an welchen Dingen man dann gucken muss, wie man es einsetzen kann. Was deshalb spannend ist, weil man natürlich in jedem Zusammenhang, ob ich mit Kolleginnen und Kollegen oder Patientinnen oder Ärzten auf der Bühne stehe, auch immer wieder total viel selber lerne. Und das ist das Faszinierende, dass man da nicht reingeht und den Leuten irgendwie da eine Lesung hält oder sowas, sondern dass man rausgeht und denkt, ach guck mal, jetzt habe ich da auch ein paar Dinge begriffen und hier und da muss ich ein bisschen sensibler sein und so funktionieren Dinge bei anderen Leuten und das ist sehr spannend.
Welche klinischen Felder oder Persönlichkeitsstörungen gibt es denn, wo das richtig gut funktioniert? Also ist das sowas wie bei Depressionen oder verschiedene Formen von Narzissmus oder weiß ich nicht.
Ja, es ist spannend. Das hängt natürlich vom Individuum ab und man kann es auch nicht ganz pauschal sagen, aber es gibt so bestimmte Bereiche, gerade der Bereich der depressiven Erkrankungen ist tatsächlich einer, bei dem das sehr gut helfen kann. Zwangsstörungen, Phobien, aller Art Persönlichkeitsstörungen, Selbstwertverlusten und teilweise narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, bei denen ist es dann häufig eine Herausforderung, ähnlich wie bei Autismus-Spektrum-Störungen. Da gibt es einige, bei denen man schon auch einiges bewirken kann und bei anderen habe ich das Gefühl, gerade in dem Bereich kann man auch auf Stein beißen. Also da ist es wirklich eine umso größere Herausforderung zu gucken, wie man damit klarkommt. Also von den Patientinnen und Patienten, mit denen ich jetzt zu tun hatte, gab es so ein, zwei, wo ich auch wirklich nicht so genau wusste, wie ich da weitermache. Und eine Patientin hat auch tatsächlich mal darum gebeten, dass sie das nicht mehr so gerne machen möchte, weil die sich sehr unwohl gefühlt hat. Und das ist auch eine tatsächlich spannende Situation für mich gewesen. Alle anderen haben es als schön oder hilfreich oder sogar sehr hilfreich beschrieben.
Da müssen doch viele, also ich stelle mir das jetzt gerade für mich selber persönlich vor. Also selbst für mich wäre es persönlich eine Herausforderung, wenn du irgendwie zu mir kommst und sagst, so, wir machen jetzt mal ein bisschen Impro-Theater. Ich glaube, es würde mir wahnsinnig gut tun. Einfach, ich bewundere die Schlagfertigkeit und Schnelligkeit, die dahinter steckt, das genaue Zuhören und die Achtsamkeit, Dinge einzuordnen, sortieren, wahrzunehmen und zu reflektieren. Das ist ja in der Heidengeschwindigkeit. Manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht wäre mein Hirn auch tendenziell zu langsam dafür oder so, ich weiß es nicht. Also ich habe da eine sehr große Hochachtung vor. Arbeitest du dann mit den Patientinnen und Patienten jeweils allein oder ist es eine Gruppenarbeit? Also seid ihr mit mehreren da und dann, ja, weil also es gibt ja auch diese Hemmschwelle, finde ich.
In jeder Form. Also es gibt Einzelne, mit denen ich alleine arbeite, manchmal arbeite ich mit zwei oder drei Leuten, also in kleinen Gruppen zusammen und dann arbeite ich auch mit Gruppen bis 10, 12 Leute. Das ist natürlich eine unterschiedliche Arbeitsweise und ich fange ja auch sehr niedrigschwellig an, unabhängig von den Ideen, die Leute haben, wir machen jetzt Impro-Theater, zu sagen, muss ich dann auf irgendeine Bühne und dann bin ich aufgeregt, das ist ja für die meisten Leute eine ungewöhnliche Situation und teilweise mit Aufregung verbunden. Wir fangen völlig niedrigschwellig an, es geht ja nicht darum, dass die Leute sich auf irgendeine Bühne stellen, sondern ich erkläre dann schon, welche Skills und welche Eigenschaften man braucht und ausarbeiten kann, um auf der Bühne im Impro-Theater gut miteinander arbeiten zu können und dass diese Eigenschaften sich im Alltagsleben einfach als ganz hervorragend bewährt haben, in allen möglichen anderen Bereichen. Denn muss ich ja klar machen, dass wir eigentlich alle ständig improvisieren. Wir können ja und wir wissen ja nicht, wie unsere Tage aussehen. Wir müssen ja ständig auf irgendwas reagieren. Und wenn man sich diesen Prozess einfach ein bisschen selbst verdeutlicht und guckt, wie funktionieren denn so die Strukturen im Reagieren oder aufeinander zugehen oder auch in der Kommunikation, Und da so ein paar Aha-Erlebnisse hat, wie Dinge funktionieren oder wie sie eben auch nicht funktionieren. Das ist schon spannend und das hat erstmal gar nichts mit Theater zu tun. Und dann gibt es eben Übungen und dann gibt es Spiele und dann gibt es später auch spielerische Szenen theatermäßig. Aber da gerade im Bereich der Patientinnen und Patienten muss man natürlich sehr feinfühlig sein, wen man wo wie damit konfrontiert. Und es gibt einige, denen das sehr gut tut, wenn man ihnen auch so ein bisschen hilft und sie ein bisschen pusht. Und bei anderen wäre das genau das Verkehrte. Und das ist einfach eine Frage von Erfahrung. Deshalb sage ich, ist es so toll, dass ich da so viel lernen darf, auch Menschen ganz anderer Art als die klassischen Impro-Nasen, die ich sonst so kenne, im Spiel zu sehen.
Hast du eigentlich mal überlegt, dass du die Essenz von dem, was du dort lehrst, auch mal in einem Buch zusammenfasst? Weil ich meine, das klingt ja total, also weil für mich, also ich sitze natürlich jetzt hier, am liebsten würde ich dir jetzt aus ganz persönlichen Gründen dir Löcher in den Bauch fragen, weil ich das so ich finde das wahnsinnig spannend, das Thema. Und ich habe auch für mich das Gefühl, dass es da noch wahnsinnig viel gibt, was ich lernen kann und mein Wissen bereichern kann. Und darum meine ganz uneigennützige Frage, ob du das irgendwann mal vorhast.
Es gibt einige Bücher, es gibt natürlich immer mehr Bücher über Improvisationstheater. Das hat ja irgendwann in den 90ern angefangen und dann, oder in den 80ern teilweise sogar schon. Und dann haben immer mehr Leute angefangen, das auch literarisch aufzuarbeiten. Der Direktor der ersten Klinik, die mich da geholt hat, hat mit seiner Frau zusammen ein Buch geschrieben, die beiden, über Improvisationstheater in der Psychotherapie. Das ist also ein Fachbuch für Therapeutinnen und Therapeuten.
Ist das gut?
Ja, doch. Doch.
Ja, empfehlenswert?
Absolut.
Meinst du, ob meine Fragen, die ich jetzt am liebsten dir stellen würde, dort beantwortet finde?
Das weiß ich nicht, weil es tatsächlich sich primär an Therapeuten richtet. Also,
bisschen Therapie schadet eigentlich niemandem.
Nein, das tut's nicht. Und wie man es einsetzen kann und in welche Bereiche es wie wirksam ist, das wird schon da sehr gut beleuchtet. Und das ist auch ein hervorragendes Buch, um da einiges drin zu lesen. Tatsache ist und bleibt aber, improvisieren lässt sich nur schwer durch Lesen erkennen. Man muss das irgendwie erleben oder selber machen. Und es gibt seit letztem Jahr eine Deutsche Gesellschaft für angewandte Improvisation in der Therapie und die hat sich da gegründet, da bin ich auch drin. Da gibt es auch jemanden, der ein Buch in Planung hat, in dem ich vielleicht mal ein Kapitel schreibe. Das wäre dann aber kein Buch, sondern nur ein Kapitel mit meinen Erfahrungen.
Ich würde mal sagen, dass viele Leute dein Gesicht auch durch die Heute-Show kennen, wo du ja auch schon lange mitgewirkt hast. Wie kam es überhaupt dazu, dass du da plötzlich dabei warst im Fernsehen?
Ja, ich hatte immer schon mal Lust aufs Fernsehen und nur vor der Kamera zu stehen und habe dann irgendwann über meinen Agenten die Idee bekommen und die Aufforderung, ob ich da nicht mal hingehen wolle und solle. Und der hat dann tatsächlich ein Casting organisiert, bei dem ich war und das hat gut funktioniert. Und von da an war ich dann da Teil in dem Ensemble. Das war ziemlich zu Beginn, ich glaube im zweiten Jahr oder sowas. Also bin da jetzt auch schon seit über 10 Jahren. Und deshalb bin ich nach wie vor da und das macht mir immer noch ganz großen Spaß. Tatsächlich ist die Figur, die ich da spiele, die heißt Dennis Knossalla, wahrscheinlich dem Namen nach bekannter als ich, weil gar nicht klar ist, dass ich dahinter stehe, weil ich eben auch so viele andere Sachen dann im Fernsehen nicht gemacht habe, immer mal wieder, aber zu wenig, damit sich das trägt. Die Leute, die dann später zur Heute-Show gekommen sind, die haben alle ihren Namen, also die haben ihren Namen behalten und sind als sie selber dann jeweils Figuren in der Heute-Show. Und die Leute dieser ersten Generation, also auch Martina Hill oder Holinda Bäumer und so, die haben ja alle Figurennamen. Und das habe ich halt auch.
Mhm. Du bist auch, habe ich zumindest gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, bist oder warst Gagschreiber für Bastian Pastewka, Anke Engelke.
Das muss ich mal rausnehmen. Das ist
irgendwie,
ja, es gab meine
Stimmt
Zeit, da
das?
Bin ich. Ja, naja, aber es gab meine Zeit, da war ich mal eingeladen zu so einem Seminar. Das hat, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert und war wöchentlich in Berlin mit allen möglichen Headwritern von den damaligen Comedy-Formaten. Und die haben einfach nach neuen Autoren gesucht. Und da war ich dann eben in Kontakt mit einer Reihe von Autoren und Autorinnen, die dann eben auch immer wieder mal sich irgendwelche Sachen haben schreiben lassen für diese Sendung. Und ich habe dann mal eine Woche Anke Engelke mitgeschrieben und war da Gast und witzigerweise in den gleichen Räumlichkeiten, in denen ich da heute bin, aber für die Heute-Show. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe mich nie als Gagschreiber verstanden, war das auch nur sehr eingeschränkt und ich
Was sind denn überhaupt Gagschreiber? Ich meine, klar, das Wort Gagschreiber, sie schreiben Gags, das verstehe ich schon.
Ja.
Aber wie können wir uns das als Leute, die jetzt nicht wissen, was derjenige tut, okay, vorstellen? Also nenn mal eine spezielle Sendung, wofür du weißt, wofür es Autoren und Autorinnen gibt, die extra dafür schreiben.
Also Gagschreiber sind die Leute, die quasi aus Alltagsgeschehnissen oder Dingen, die dann in solchen Sendungen behandelt werden.
Ist es wie bei Ladykracher zum Beispiel? Gibt es Autoren?
Haben Autorenteams, die haben dann einen Headwriter, also einen Chef des Autorenteams, die dann gemeinsam sich Dinge überlegen. Und gerade im Kontext von Nachrichtensendungen zum Beispiel, dann heißt es, was weiß ich, Trump ist jetzt wieder Präsident oder das und das ist im Wahlkampf passiert oder dies und jenes ist gerade, geht gerade vor, überlegt euch doch zu diesem Thema, zu der Meldung, die gerade durch die Presse geht und durch die Agenturen rast, überlegt euch mal was Lustiges. Und dann sitzen nur diese Gagschreiber, das sind teilweise welche, die dann dort sitzen, teilweise sitzen die zu Hause und kriegen die Infos, sollen die sich eben pointenreiche Bemerkungen überlegen.
Okay, und dann werden die vom Headwriter angeguckt,
und dann werden die einsortiert und dann gibt es die, wir erinnern zum Beispiel an Harald Schmidt damals, eine klassische Sendung, die immer anfing, Böhmermann ist das heute genauso, die fangen an mit einem quasi Stand-up-Block, in dem viele Themen mit lustigen Bemerkungen, klassisch, Late-Night-Show, abgehandelt werden, bevor die dann jeweils an ihren Schreibtisch gehen und dann anfangen, mit einem Thema zu arbeiten. Das ist nicht immer so, aber das ist ganz oft so. Und das war früher bei Harald Schmidt so und in der Folgesendung bei Anke Engelke dann auch so. Und in anderen Sendungen ist es ganz häufig so. Es gibt immer so einen Stand-Up-Block, in dem eben aktuelle Dinge behandelt werden und dann vergaggt werden. Und für sowas hat man dann Gagschreiber, genau.
Du hast auch mal ein Stand-Up-Comedy-Programm gehabt, ein eigenes? Stimmt das?
Och, ja, das ist sowas, wo man dann irgendwie immer so denkt, das sollte man mal machen. Ich habe mich ehrlich gesagt nie als Stand-Up-Comedian gesehen und habe das dann trotzdem hier und da mal versucht. Also ich bin viele Jahre am Quatsch Comedy Club in Berlin gewesen und an einem anderen Standort und habe da aber immer Impro-Comedy gemacht. Also wir waren meistens zu zweit und haben dann einfach zu zweit klassisch Impro-Comedy gemacht mit Schwerpunkt auf, das ist mal lustig. Und das klappt auch. Und aber Stand-Up habe ich dann ein paar Mal gemacht und irgendwie ging das so, aber ich dachte, das können andere besser und das ist nicht so, da fühle ich mich nicht so zu Hause.
Ich habe mal gelesen im Interview, dass du gesagt hast, auch bei diesem Stand-Up-Comedy-Bereich, das musst du deine Komfortzone, deine eigene, so ein bisschen verlassen.
Ich persönlich,
ja. Ja, du persönlich.
Ja, ich bin sehr gerne mit Leuten auf der Bühne, mit denen man sich Bälle zuschießen kann, mit denen man viel Spaß hat und mit denen man eine gute Zeit hat. Und Stand-Up-Profis können das wunderbar mit dem Publikum machen. Mhm. Dazu kommt aber, die meisten Leute kennen ja die Stand-Up-Comedians, die wirklich sehr bekannt sind und dann im Fernsehen auch viel auftreten. Viele von denen sind lange vorher getourt, andere touren auch dann noch oder machen das, bis sie da ankommen, relativ lange. Und man muss sich klar machen, dass das dann häufig doch auch wirklich so und so viele Auftritte in irgendwelchen Mixed-Shows oder Einzelauftritten sind, wo die Leute dann nach XY fahren, dann ihren Auftritt haben, dann nach im Hotel sind, am nächsten Tag woanders. Es ist jetzt auch nicht das... weiß ich nicht, wenn man Anfang 20 ist und Bock drauf hat, dann durch die Gegend zu ziehen und vielleicht, aber irgendwann kann einen das auch ganz schön mitnehmen, wenn man einfach nicht zu Hause ist. Und
ja, familienfreundlich ist es halt nicht.
Familienfreundlich ist es gar nicht, genau. Und insofern.
Aber wie machst du das denn, wenn du irgendetwas hast, wo du deine Komfortzone auf jeden Fall überschreiten oder ausweiten musst? Hast du da für dich selber auch Tools, wo du sagst, das muss ich tun oder so muss ich mit mir selbst reden, damit ich es dann auch wirklich mache? Also dieses, man kann ja sonst immer schnell denken, Gründe finden, warum man es ja alles nicht machen muss, weil kann man ja nicht, will man nicht.
Ja, also ich habe jetzt keinen Werkzeugkasten, okay, den ich an mir selber anlege und sage, so jetzt nehme ich mir den 12er Engländer Ding Dong und dann läuft das schon, sondern ich habe natürlich versucht oder versuche seit vielen Jahren durch dieses Improvisieren und durch die Arbeit im Impro-Theater und wenn ich jetzt andere Leute coache und denen sage, dass sie doch mal in sich gehen und nachforschen können, wie sich das und das vielleicht anfühlen könnte, also wenn ich versuche, Leute dazu zu animieren, Dinge auch mal anders zu sehen, wäre es ja komisch, wenn ich das nicht auch immer mal wieder versuchen würde. Ich habe dann irgendwann auch so eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, wo eben viele Dinge, die im Impro-Theater theatralisch behandelt werden, dann psychotherapeutisch oder coachingmäßig behandelt werden. Da gab es große Überschneidungen, deshalb war das ganz spannend. Und insofern gibt es da diesen Anspruch an sich selber ein bisschen auch selber offen zu sein und zu bleiben und sich hier und da in Situationen zu begeben, die vielleicht außerhalb der Komfortzone liegen, einfach um sich auch weiterzuentwickeln und nicht nur rumzuhängen. Aber gibt es jetzt kein das mache ich auch nicht ständig. Ich meine, ich spiele jetzt hier Theater bei euch, fühle mich wahnsinnig wohl und bin hier mitten in meiner Komfortzone. Also.
Deine Komfortzone, würde ich sagen, sind dann also, weiß ich nicht, 8 bis x Rollen.
Nee,
so
das ist
so verschieden
bisschen,
wie möglich.
Nein, nicht zwangsläufig. Es ist tatsächlich jetzt ein bisschen.
Ich sag nur 39 Stufen. Ich meine, ich habe dich einmal hier gesehen bei Schöne Bescherung. Da hast du nur eine Rolle spielen dürfen.
Ja.
Aber 39 Stufen, das waren ja auch, weiß ich nicht, 15, 20? Keine Ahnung, es waren wahnsinnig viele Rollen und so witzig.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen zu dem geworden ist, wo man an mich denkt, wenn man im Theater so ein Stück vor die Nase kriegt. Also das ist tatsächlich etwas, was mir großen Spaß macht, aber das ist nicht zwangsläufig so. Also es muss jetzt nicht diesen schnellen Wechsel haben.
Ist es dir eigentlich schon mal passiert, jetzt beim Improvisationstheater, dass du da standst und dachtest, oh Gott, mir fällt nichts ein? Also ich meine, man hat ja dann mit den anderen Leuten, die merken das ja hoffentlich und nehmen den Ball irgendwie auf, aber gab es da wirklich mal Situationen, wo du dachtest, nee, schade, gar nichts?
Also weil man ja nicht alleine auf der Bühne steht, hatte ich das de facto noch nicht. Aber die meisten Leute haben eine große Angst davor, dass das passieren könnte. Und durch die Angst kann man tatsächlich sich selbst irgendwie im Wege stehen. Und das erlebe ich jetzt tatsächlich eher im therapeutischen Kontext, dass es manchmal Leuten schwerfällt. Aber nur, weil sie denken, dass es ihnen schwerfällt. Wenn sie dann einmal begriffen haben, dass man das auch quasi hintenrum erreichen kann, dann passieren einfach mal ganz irre Sachen. Und dann gucken die sich selber um und verstehen gar nicht, hä? Kleines Beispiel, ich hatte letztens tatsächlich da zwei Lehrer und die haben ein bisschen Probleme damit gehabt, dass sie manchmal sich so ein bisschen, wenn sie angegangen werden von Schülern, in die Defensive gerückt, nicht unsicher werden und dann nicht antworten können. Und dann habe ich ein klassisches Impro-Spiel genommen, in dem jemand für einen anderen antwortet, indem man immer, wenn man nicht weiter weiß, auf jemanden zeigt und der redet dann flüssig weiter. Das hat jetzt jeder von den beiden für den jeweils anderen hervorragend hinbekommen. Also sozusagen, wenn wir uns die Situation von Kaninchen und Schlange vorstellen, in dem Moment, in dem ich ein anderes Kaninchen hinstelle, kann ich der Schlange ziemlich cool begegnen. Diese Transferleistung, du bist überhaupt nicht paralysiert, du bist immer noch schlagfertig und entspannt und cool, wenn du möchtest. Wenn du dieses Mindset ein bisschen änderst, das hat den geholfen, damit besser klarzukommen. Und es war total schön zu sehen, wie die auf einmal so gestärkt und selbstbewusster und da rausgingen und merkten, ach, guck mal, das war so ein Beispiel, wo sich die Dinge so wunderbar ergänzten. Das ist natürlich jetzt nicht immer so einfach eins zu eins, aber in diesem Beispiel war es wirklich eine ganz schöne kleine Übung, weil es auch eine sehr konkrete Frage war. Normalerweise ist das ja nicht so.
Ja, ich finde das ja immer dann auch spannend, wie du eben gerade schon sagtest, das ist einmal das Mentale, denen zu sagen, dass das so im Kopf funktioniert, aber es dann auch wirklich anzuwenden und auszuprobieren und zu machen und zu merken, dass es so geht. Also, dass es nicht das reine Gedankenspiel ist.
Genau. Und dann muss man als Impro-Spieler wiederum einerseits sehr gut abwägen, dass man schön offen bleibt und nicht mit seinen Vorurteilen und seinen ganzen Jahren, die man das macht, den Leuten innerlich schon klar sagt, wo es jetzt gleich lang geht, sondern offen bleibt, was immer schwierig ist, was auch wir jahrelang Profis immer wieder üben müssen und es auch wirklich üben. Und andererseits gibt es natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz. Also wenn ich vor einem Publikum stehe und sage, liebe Leute, ich möchte, dass ihr jetzt alle erstmal an ein Handwerkszeug denkt und dieses Handwerkszeug legt jetzt weg, weil wir keinen Hammer brauchen, sondern ein anderes. Dann gucken die einen erstmal an und dann viele lachen dann, weil wirklich die meisten Leute, wenn man sie nach einem Handwerkszeug fragt, zuallererst an einen Hammer denken. Das ist einfach ein Erfahrungswert. Und wenn man damit spielt, dann wirkt man so, aber trotzdem das zu wissen und außen vor zu lassen, ist dann das, was reizvoll ist.
Kommen wir nochmal auf dein Hörspiel-Fan-Dasein. Ich habe gelesen, dass du unter anderem Hörspiele hörst, die 40 bis 65 Stunden lang sind. Also Hörbücher dann, also nicht Hörspiele, sondern
Nein,
Hörbücher.
Nein, wo hast du das denn her?
Das habe ich gelesen.
Ehrlich?
Im Internet. Okay, gut, das stimmt Gott sei Dank nicht, ne?
Nein, also es gibt ein paar Hörbücher, die ich, die auch länger sind, doch durchaus. Also so lang weiß ich jetzt nicht. Aber ich war vor allen Dingen früher wahnsinnig viel unterwegs. Also als ich noch in Bonn in der Springmaus gespielt habe und in Göttingen lebte, habe ich wirklich zigtausend Kilometer pro Jahr gefahren. Die habe ich meistens mit dem Auto erledigt, weil ich häufig auch spät nach Vorstellungen noch nach Hause wollte. Deshalb bin ich viele, viele Stunden im Auto allein unterwegs gewesen und habe die Zeit dann genossen, Hörspiele zu hören. Und dann kann man sich eben, wenn man wirklich viel Zeit, auch mal sagen, okay, jetzt gebe ich mir mal die Klassiker, so Moby Dick oder Robinson Crusoe. Und ich habe zum Beispiel da seit einiger Zeit schon relativ lange ein Hörbuch, vor dem ich aber wirklich, das ist Der Mann ohne Eigenschaft. Und das hat 60 Stunden, das habe ich noch nie angefangen. Ich habe einmal reingehört, dachte, boah, der liest das toll. Aber ich weiß nicht, ob ich mir 60 Stunden ohne Handlung. Und auch Hörbücher wie Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, das sind ja wirklich mehrere solche Bände, die dauern wirklich ewig. Wenn man dann mal durch so einen Robinson Crusoe oder einen Moby Dick, das sind doch großartige Bücher. Also ich weiß nicht, ob ich die Geduld hätte, sie zu lesen, wenn man sie gut vorgelesen im Auto und in mehreren stundenlangen Fahrten sich reinfährt. Dann macht es Spaß und es ist toll und cool. Aber also diese ganz dicken Dinger, also ich, keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man sowas wie Auf der Suche nach der verlorenen Zeit wirklich durchlesen kann. Ulysses ist auch so ein Kavenzbrocken und...
Aber schläfst du dann nicht ein im Auto? Also bei mir, meine Eigenschaft ist ja eher, wenn mir jemand was vorliest, dann, ja, dann werde ich ganz bequem und
ruhig. Wenn ich merke, dass ich zu müde bin, dann muss ich auf ein anderes, dann muss ich tatsächlich mir was anderes anhören.
Dann hörst du dir irgendwas mit Bastian Pastewka an.
Zum Beispiel.
Und dann lachst du viel und dann bist du wach. Ja. Oh Gott, euch beide möchte ich auch mal zusammen erleben. Eine schiere Freude wäre das für mich. Du bist, was die Bühne angeht, in meinen Augen ein absoluter Vollprofi. Und auch durch deine Improvisationskunst, ja dein Talent, würde ich schon sagen, stellt sich mir die Frage, bist du eigentlich überhaupt noch je aufgeregt vor einer Vorstellung?
Oh ja.
Ja?
Ja, ich bin aber immer dann aufgeregt, wenn ich Text lernen muss und funktionieren muss in einem Team, das vorgegeben ist. Wenn ich auf eine Impro Bühne muss, dann bin ich wirklich also ein bisschen also
positiv das, angespannt.
Positiv
ne?
angespannt, ja, aber nicht aufgeregt, nee. Und ob dann da 200 oder 2000 Leute, ist mir völlig egal. Das ist einer der wunderbaren Aspekte, die man beim Improvisieren lernt, weil du hast vorhin nach den Regeln gefragt und eine der Regeln ist, dass es zum Beispiel keine Fehler gibt. Also es gibt nur immer wieder neue Ideen und neuen Input und Dinge entwickelt sich dann plötzlich in eine andere Richtung, als man eben noch dachte oder als alle anderen dachten. Und dann denkt man, hui, da muss man damit umgehen und wird es auch hinkriegen. Insofern kann man aber auch nichts verkehrt machen. In dem Moment, wo ich aber mit einem Stück, wo ich Text kann und Requisiten handle und hier und da erscheinen muss und da weg sein muss, viele Fehler machen kann, dann bin ich auch aufgeregt, ja.
Obwohl du so gut improvisieren kannst. Ich meine, weil du kannst doch eigentlich theoretisch alles wegimprovisieren.
Aber wenn ich plötzlich auf der Bühne nicht erscheine, wo ich erscheinen müsste, weil ich mich hinten verquatscht habe mit einer Garderobiere und die da vorne gerade auf mich warten, zum Glück ist das noch nicht passiert, meine Güte, aber das wäre dann ein Fehler im Sinne eines Fehlers, den man besser nicht macht und dann müssen die vorne improvisieren, nicht ich. Also da kann man schon, es ist jetzt nicht mehr so schlimm wie früher. Früher war ich wirklich ganz schrecklich aufgeregt, das war richtig unangenehm, aber das ist jetzt zum Glück nicht mehr so.
Also du funktionierst noch gut, aber so von der Premiere gehen die dann schon ein bisschen...
Vor der Premiere gehen wir schon noch... Wobei ich auch allen Leuten immer von Premieren abrate. Ich möchte nicht, dass Leute jetzt nicht mehr zu Premieren kommen. Meine Güte, es ist einfach ein cooler, festlicher Akt auch. Aber Stücke werden natürlich im Laufe der Zeit besser. Also jedem wirklich guten Freund sage ich, ich komme in die sechste, siebte, achte, neunte Vorstellung, aber nicht in die ersten zwei. Das ist...
Ja, oder drei Wochen. Ich finde immer ein Stück... So. Also wenn es wirklich jetzt eine Erstaufführung ist, ne, und dann... wenn sich dann das Ensemble richtig gefunden hat, dann finde ich, kann man immer schön, eigentlich kann man zweimal kommen. Man kommt zur Premiere und dann kommt man nochmal kurz vor Schluss.
Das machen die Profis, das stimmt.
Genau, um dann festzustellen, wow, was hat sich alles ändert. Oder man macht das wie einige Regisseurinnen und Regisseure. Man kommt zwischendrin ab und zu mal vorbei, sagt mir als Theaterleiterin Bescheid, aber nicht den Schauspielern auf der Bühne, um dann zu gucken, wer was alles verändert hat an dem Stück. Das wird auch, weil das ist ja manchmal so, ist die Katze aus dem Haus so ungefähr. Und dann können sich Stücke ja auch tatsächlich, jetzt mal, wir reden jetzt von Extremen, ne? Aber im Extrem kann so ein Stück sich ja wirklich total verselbstständigen. Und das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Dann kriege ich einen Anruf. So, sag mal nicht Bescheid. Ich bin nächste Woche da und ich setze mich dann ins Publikum. Mal gucken, was die aus dem Stück gemacht haben. Bei euch war es jetzt noch nicht der Fall.
Das ist aber ein
Fall.
Interessantes Verhältnis des Regisseurs zu seinen Schauspielern. Unser Regisseur war ja auch da. Der hat uns aber gesagt, dass er da ist. Also ich finde das, ja gut, beides legitim, meine Güte.
Das andere ist halt wie, ja.
Kontrolle.
Wie sagt man so schön, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
ja
besser.
Ja.
Sagen ja einige, aber ich meine, gut, es muss jeder für sich selbst
entscheiden.
Wie kann ich mir eigentlich so eine Hörspielaufnahme vorstellen? Das habe ich mich häufiger schon gefragt. So wie jetzt hier mit uns, also sitzt ihr dann, ist es wie beim Synchron, einer nach dem anderen sozusagen seinen Text einspricht? Oder sitzt ihr alle zusammen an einem riesigen Tisch so, also übertrieben, aber ne, zusammen in diesem Studio und jeder spricht seine Rolle und jemand macht Geräusche und weiß Gott irgendwas?
Also, dass jemand Geräusche macht, das kommt eher selten vor bei einem normalen Hörspiel. Es sei denn, wir machen so ein Live-Hörspiel. Nein, also normalerweise, es gibt unterschiedliche Produktionsbedingungen und unterschiedliche Produktionen. Das ist bei Synchro ja auch. Bei Synchro stehen die Leute ja nicht zwangsläufig alleine im Studio. Das hat dann mit terminlichen Dingen und der Praktikabilität zu tun. Beim Hörspiel sitzt man im Idealfall tatsächlich zusammen an einem Tisch oder in mehreren Kabinen oder je nachdem, wie die Bedingungen das zulassen oder auch gewünscht sind. Das ist durchaus auch in der Regel hörbar, weil es dann zu einer Ensembleaufnahme wird und man natürlich anders spricht und anders miteinander umgeht, wenn man sich gegenüber sitzt oder sich sieht und mitbekommt, den anderen. Die andere Variante ist die, dass man geixt wird, das heißt, man spricht seinen Text so, wie man ihn versteht, wie man ihn sieht, wie der Regisseur das möchte und dann wird es zusammengeschnitten. Und das kann man auch so gut machen, dass sich das super anhört, keine Frage. Aber die kleinen Feinheiten werden Leute teilweise raushören, wenn man sich wirklich an einem Tisch gegenüber gesessen hat, während man einen Text aufnimmt. Und es entstehen eben viele kleine Momente, die nicht entstehen können, wenn der andere nicht da ist. Insofern bevorzugen, soweit ich das weiß, die allermeisten tatsächlich auch miteinander im Ensemble aufzunehmen. Das andere ist natürlich viel komfortabler, wenn es geht, mal eben zack was wegzusprechen.
Sprichst du auch Hörspiele oder Hörbücher ein?
Ja, noch viel zu wenig. Ich mache beides tatsächlich sehr gerne. Ich habe mich jetzt vor allen Dingen in der Zeit, als es wegen Corona ein bisschen andere Dinge zu wenig gab, drum bemüht. Jetzt ist es auch nicht so, dass alle auf einen warten, wenn man Hörspiele oder Hörbücher vor allen Dingen aufnehmen möchte. Ich habe dann ein paar Hörbücher aufgenommen und bin auch dabei, das ausbauen zu wollen. Also ein paar Kontakte habe ich da versucht aufzubauen und bin da noch dabei und finde das Aufnehmen von Hörbüchern wahnsinnig schön. Und das Hörspiele auch, weil ich sehr gerne höre. Ja, macht es nicht so viel, wie ich das gerne machen würde, aber das kann ja noch kommen.
No, dann wünsche ich dir demnächst wahnsinnig viele Hörbücher und Hörspiele. Ich weiß gar nicht, ob ich dir so wahnsinnig viele kranke Menschen wünschen soll, damit du viel Improvisationstherapie-Theater machen kannst. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich finde es toll, dass du es machst und dass es das gibt und dass es wichtig ist. Also naja, ich hoffe einfach, dass viele Kliniken das für sich weiter entdecken und nutzen, weil ich das, wie ich das jetzt so bei dir verstehe, während du es erzählst, als total tolle Persönlichkeitsstruktur, Entwicklung oder Stärkung, wie auch immer man es nennen kann, erkennen kann. Mhm. Und freue mich auf unsere weitere gemeinsame Zeit.
Wunderbar.
Danke fürs Gespräch.
Ja, ich danke dir vielmals. Wunderbar.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.